Heute in CT Uplink reden wir über Windows Updates und die Entwicklerkonferenz Build. Wir schauen uns Heartbleed an und gucken, warum alle Server auf einmal unsicher sind. Und wir werfen einen Blick auf das neue Samsung Galaxy S5 und das HTC One M8. Und ganz zum Schluss schauen wir uns noch den Go Simulator an. Hey, das Startmenü kehrt zurück.
Nee. Kölle Alarm.
Herzlich willkommen zu CT Uplink, dem Podcast aus Nerdistan. Heute wieder mit der CT Nummer 9, aber eigentlich reden wir gar nicht so viel über das aktuelle Heft am Kiosk, weil so viele Sachen spannend und aktuell neu passiert sind. Mein Name ist Achim Bartschok und ich bin hier nicht alleine. Ich bin hier mit
Hannes Schruller aus dem Hoodie-Ressort.
Magnum PI, nein, Fabian Scherschel aus dem Security-Ressort.
Und Hajo Schulz aus dem Software-Ressort.
Ja, Hajo, wir bleiben auch gleich bei dir, denn du warst auf der Microsoft-Konferenz Build. Das ist eigentlich eine Entwicklerkonferenz. Genau. Aber ist ja irgendwie auch so für Consumer immer interessanter, weil dort ja auch irgendwie Consumer-Themen, habe ich das Gefühl, durchaus auch vorgestellt werden inzwischen. Wie war es denn so? Also wie darf man sich so eine Konferenz vorstellen?
Ja, es ist schon eine Entwicklerkonferenz. Also es sind da 5000 Entwickler auf einem Haufen, ganz viele Nerds. Und von dem, was Microsoft da vorstellt, geht es schon in erster Linie um Entwicklersachen. Klar, ist natürlich auch immer für Consumer interessant, den Blick in die Zukunft zu sehen, was wird aus Windows, wie entwickelt sich Windows vor und weiter, was passiert in der Cloud. All diese Dinge werden da natürlich beleuchtet. Aber eben schon in erster Linie aus Entwicklersicht.
Das war jetzt auch quasi der erste große Auftritt von Satya Nadella, dem neuen Windows- oder Microsoft-Chef. Wie hast du das denn so erlebt? Hat er das souverän gemacht? Hat er sich da gut präsentiert?
Also der Auftritt von dem Satya Nadella war eigentlich nicht so toll. Der hat am ersten Tag, am Ende der Keynote, vorbereitete Fragen, die auf Videos eingespielt wurden, beantwortet. Klar, er hat versucht, viel von dem zu erzählen, was ihn umtreibt und wo Microsoft hin will. Aber ein wirklich souveräner Auftritt war das eigentlich nicht.
Okay. Also muss er noch ein bisschen vielleicht daran arbeiten. Er war ja vorher schon auch durchaus immer mal wieder in Erscheinung getreten.
Genau. Aber, ja, der kann das eigentlich. Der hat es auch eine Woche vorher bewiesen, als er auch schon in San Francisco das neue Office fürs iPad vorgestellt hat. Aber weiß ich nicht, auf der Bild, vielleicht war ihm das Publikum zu groß, keine Ahnung.
Na, jeder hat mal einen schlechten Tag.
Ja. Du hast gesagt, das ist eine Entwicklerkonferenz und du gehst da ja auch quasi mit den Entwicklerthemen hin.
Genau.
Deswegen lass uns mal darüber so ein bisschen reden. Was waren denn für dich so die spannenden Sachen, was das angeht? Also wenn man jetzt mal Windows-Updates und so jetzt mal außen vor lässt, so, was ist denn interessant
für dich gewesen? Also die interessanteste Erkenntnis war eigentlich, dass Microsoft ganz deutlich sagt, wir wollen mit Entwicklern offen kommunizieren und wir sind überhaupt Openness, war das Schlagwort, was sich durch die Bild gezogen hat. Zum einen eben wirklich anzukündigen, was in den nächsten ein, zwei Jahren passiert, möglichst früh irgendwelche Preview-Versionen rauszuhauen, dass die Entwickler weltweit das kommentieren können und womöglich noch Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Aber eben auch Openness im Sinne von Open Source. Man glaubt es nicht, Microsoft hat einen Haufen Projekte, gerade so Entwicklerbibliotheken und so ein Zeug, die Open Source sind, die man auf GitHub oder auf anderen Sites komplett im Quellcode runterladen kann, die unter Apache 2.0 Lizenz stehen. Das ist eine Geschichte, die sich wo Microsoft offenbar sehr stark dran kämpft, dieses Image zu gewinnen, eben auch der Open Source zur Open Source Community was beizutragen.
Besser spät als nie.
Ja. Warum denkst du denn, machen die das? Also ist das jetzt so der Zwang, dass man, also wo kommt das her? Es ist ja schon so ein bisschen Umkehr. Also früher hatte ich das Gefühl, war der Code bei denen das Heiligtum, wo sie eigentlich niemanden ranlassen
wollten? Sie haben mal die GPL als Krebs der Softwareentwicklung beschrieben.
Ja gut, die GPL verwenden sie ja auch nicht.
Ja, also das mögen sie nicht wirklich.
Also wo kommt denn das her? Also was versprechen die sich davon? Also ist es, dass die Entwickler vielleicht mehr rangezogen werden?
Ja, zum einen natürlich das Image zu sagen, hey, wir sind offen, wir sind eben auch nicht die Bösen, sondern auch die Guten. Und zum anderen, glaube ich, legen sie tatsächlich Wert darauf, Beiträge aus der Community zu gewinnen, tatsächlich Leuten die Möglichkeit zu geben, Verbesserungsvorschläge einzureichen, einfach Entwicklerarbeit an die Community abzuwälzen. Ich meine, ja, muss man ganz deutlich so sagen. Jede Entwicklerstunde kostet einen Haufen Geld und alles, was aus der Community kommt, braucht man nicht zu bezahlen.
Ja, aber letztlich profitiert man doch dann auch als Entwickler von Microsoft Software davon, wenn die Tools offen sind und man sich den Code angucken kann. Also man hat ja auch was als Entwickler
davon. Na klar, man hat als Entwickler was davon. Man kann eben wirklich beurteilen, ist das jetzt irgendwie alles sicher oder kann eben auch wirklich eigene Dinge tun. Also ich meine, eines der sag ich mal, Leuchtturmprojekte, die da in San Francisco vorgestellt wurden, sind diese neuen .NET-Compiler, die unter dem Codenamen Roslyn entwickelt wurden. Da geht es dabei, dass ein Compiler nicht mehr einfach eine Blackbox ist, wo man vorne Quellcode reinschiebt und hinten Binärcode rauskommt, sondern das ist wirklich ein API, eine Programmierschnittstelle, wo man auf Syntaxbäume zugreifen kann, auf Symboltabellen, auf alles, was der Compiler über die Software weiß, während er sie übersetzt, kann man zugreifen und kann dann eigene Erweiterung, also auf der Basis dieses Wissens kann man eigene Erweiterung für die Entwicklungsumgebung schreiben, dass eben bestimmte Fehler oder sagen wir mal bestimmte Elemente, die man nicht so gern sieht, tatsächlich als Warnung unterkringelt werden. So, und jetzt ist dieser Compiler Open Source. Das heißt, im Grunde genommen kann jeder sich seine Sprache so hinfrickeln, wie er sie vielleicht für seine Anwendungszwecke braucht. Ja. Das ist, es ist durchaus ein Vorteil.
Okay. Ist das was, also es ist jetzt natürlich irgendwie vielleicht vermessen, dass jetzt Satya Nadella, der eben auch noch nicht so lange da ist, dem das zuzuschreiben, aber man hat ja schon das Gefühl, also unter Baumer wäre das vielleicht wäre das nicht passiert, aber es ist eigentlich ein Trugschuss. Eher,
oder? Ja, also Microsoft geht diesen Weg schon eine ganze Weile. Ich meine, was jetzt neu ist, ist die sogenannte .NET Foundation, wo sie etliche Projekte unter einem Dach auf einer Website irgendwie zur Verfügung stellen. Aber es gibt seit 2 Jahren eine Firma namens Microsoft Open Technologies, MS Open Tech, ist eine 100%ige Tochter von Microsoft, ist aber dafür da, Open-Source-Software zu betreuen, an offenen Standards mitzuarbeiten, also auch auf Konferenzen von IEEE und IETF und wie diese Organisationen alle heißen, zu gehen und da Input zu geben. Das macht die schon eine ganze Zeit. Also das ist jetzt, diese Open-Source-Geschichte ist keine Erfindung von dem Satya Nadella.
Okay. Hattest du auf der Konferenz, ich meine, da sind 5000 Entwickler, auch das Gefühl, dass die Leute da irgendwie anders jetzt dort mit dabei sind oder ist es eigentlich schon immer so eine ziemlich enge Community oder also ändert sich da auch was in der Community mit diesem Openness-Gedanken?
Den Eindruck habe ich da nicht unbedingt. Also das natürlich sind das, naja, Fanboys ist übertrieben, aber es ist natürlich schon, das sind natürlich schon die Entwickler, die davon leben, Microsoft mit Microsoft-Technologie Anwendungen zu bauen, Apps zu bauen für Windows und Windows Phone, keine Ahnung, Microsoft-Server zu benutzen und mit dem SQL-Server und der Cloud und wer weiß was, ihr Geld zu verdienen. Da ist natürlich eine positive Grundeinstellung gegenüber Microsoft schon immer gewesen.
Ja, klar.
Das ist nicht verwunderlich.
In der WWDC wirst du jetzt auch keinen Apple-Hater finden oder so. Ist völlig, völlig logisch. Ja. Okay, ich glaube, wir müssen trotzdem auch ein bisschen über die Produkte reden. Ne? Also was wir gesehen haben, Windows 8.1 Update wird jetzt auch schon ausgeliefert.
Genau.
Windows Phone 8.1, können wir vielleicht auch nächste Woche, haben wir vielleicht auch schon ein Gerät da nochmal drüber reden. Aber Windows 8.1 Update fand ich sehr interessant, weil...
Heißt es nicht Downgrade oder so?
Backgrade. Also es ist ja sehr spannend. Also die Kachel ist ja immer noch so ein auf dem Desktop zumindest so ein Streitthema und zumindest was man jetzt auf der Build gesehen hat, ist ja, ich habe so das Gefühl, so ein Schritt zurück wieder. Ich habe gedacht, ich spinne. Ich habe in München eine Veranstaltung gesehen, da habe ich irgendwie ein Kontextmenü in den Kacheln gesehen.
Genau.
Das dachte ich mir so, eine Touch-Oberfläche, damit ich die jetzt mit der Maus doch bedienen kann, hat die ein Kontextmenü.
Also der Knaller, dass wir das Startmenü wieder reinhauen wollen.
Na gut, das sind 2 Stufen. Das eine ist das, was jetzt schon ausgeliefert wird. Da gibt es das Kontextmenü auf den Kacheln und es gibt die Möglichkeit, Apps in die Taskleiste einzuklinken, dass man sie eben auch vom Desktop aus starten kann.
Halleluja.
Und Apps haben, wenn man mit der Maus ganz oben an die Kante fährt, kommt so ein Balken, der halt aussieht wie eine Titelleiste von einem normalen Fenster.
Also mit Schließen und so.
Wo es rechts oben ein X gibt, dass man so eine App auch mal schließen kann, genau.
Naja,
das ist das, was es jetzt gibt. Das ist schon dazu da, Maus-Anwendern, also Leuten, die Windows 8 auf dem Desktop oder auf dem Notebook mit der Maus benutzen, die Arbeit so ein kleines bisschen zu erleichtern. Der große Sprung kommt irgendwann, keine Ahnung, also höchstwahrscheinlich noch dieses Jahr, ich rechne, das wird spätestens in einem halben Jahr soweit sein. Da soll das Startmenü tatsächlich zurückkommen, also irgendwie in einem etwas neuen Gewand, aber schon so, dass das, wenn man links unten klickt, was hochpoppt, wo die Programme und Apps und so drin sind.
Und Kacheln soll, auch.
Bitte?
Und Kacheln.
Oh ja, gerade auch die Live-Files,
genau. Wir können jetzt angucken. Es gab ja eine Demo. Ich hatte so das Gefühl, die war schon, also das ist jetzt vielleicht noch nicht unbedingt das, was am Ende zu sehen geben wird. Relativ schnell war es gemacht, aber so als Demo, um es zu zeigen, vielleicht können wir es mal kurz einblenden. Und wenn jetzt alles gut geht, dann geht die Zeit nicht weiter, obwohl ich draufgeklickt habe. Ach, schade.
Moment. Das ist jetzt schon das Video.
Ah ja, okay. Das ist der Vorführeffekt. Ja, nee, dann haben wir es nicht. Aber vielleicht, ich hole es gleich nochmal her. Vielleicht können wir nochmal aber generell drüber reden, weil Hannes, du fandest das, glaube ich, nicht so gut. Also ich finde es total super.
Was? Sag ich dir.
Das Startmenü.
Das ist wieder endlich ein
Startmenü. Ja, ich fand das auch früher mal cool, irgendwie vor, was mich, 20 Jahren ungefähr.
Wie alt bist du? Also Windows 95 ist, glaube ich, nächstes Jahr 20. Ja, also sich das mal vor Augen zu führen, wie lange halt diese Art des Programmstartens schon drin ist. Das muss nicht heißen, dass es schlecht ist. Aber nachdem ich Windows 8.1 installiert habe und mich halt dran gewöhnt habe, das anders zu bedienen als die 20 Jahre davor, funktioniert bei mir alles mindestens so schnell wie noch mit dem Startmenü in Windows 7. Mhm. Ich tippe da auf die Windows-Taste, auf der Tastatur, tippe die ersten zwei Buchstaben vom Programm ein und drücke Enter und das war's. Da ist mein Programm da, mein Desktop-Programm. Und muss mich nicht mehr durch dieses Startmenü durchklicken, durch zig Reiter mit Unterordnern und weiß ich was so.
Aber das kann
ich, weiß nicht, was mit, ihr vermisst,
ehrlich gesagt. Das kann man doch auch mit dem Startmenü machen, oder? Das hatten die doch. Doch
ja, es ging auch, klar. Aber
also, wofür brauche ich dann das Startmenü?
Also, noch, das, wenn das, genau das Ding kann? Ist einfach, ich meine, ich sehe das ähnlich wie du. Ich kann mich da auch relativ schnell dran gewöhnen und lebe mittlerweile mit Windows 8.1 ohne Probleme. Ja. Das Problem ist, dass Microsoft eben nicht mit, sag ich mal, uns Privatanwendern sein Geld verdient, sondern mit Firmenanwendern.
Ja, okay, klar, so,
die haben eine andere Perspektive. Und da ist halt jemand, der, was weiß ich, in einer großen Bank derjenige ist, der entscheidet, was auf den Desktop-Rechnern ist, der sieht halt einfach, ich habe 5000 Arbeitsplätze und die Leute kommen mit der neuen Oberfläche nicht klar, die brauchen alle einen Tag Schulung, dann kostet das pro Mitarbeiter 800 Euro plus einen Tag Arbeit, das ist sehr schnell sehr viel Geld. Und, ja, und an den Stellen muss Microsoft halt einfach jetzt eine Möglichkeit liefern, eben auch den Entscheidern in den Banken und Versicherungen und wo überall Verwaltungen zu sagen, hey, das Windows, ja, da gibt es eine Touch-Oberfläche, aber wenn ihr damit nicht in Kontakt kommen wollt, gibt es eben auch das Startmenü, gibt es euren Mitarbeitern, die kommen schon damit
klar. Das würde heißen, dass Microsoft die nächsten Jahre auch überhaupt nichts Neues integrieren kann, weil halt den Leuten das beigebracht werden muss in den Firmen. Und irgendwann muss halt dieser Schritt dann kommen, dass die halt beispielsweise eine Schulung bekommen und wissen, okay, es gibt kein Startmenü mehr, sondern ich starte die Programme
anders. Ich hätte ja nichts gegen das Neue und dass man Leute schulen muss, aber denkst du nicht, dass die Kacheln, wenn ich einen Desktop-Rechner habe, wo ich keinen Touch habe, die totale Platzverschwendung sind? Also jedes Mal, wenn ich davor sitze, denke ich, dass das alles, da sind total wenig Informationen.
Kannst du noch meinetwegen den Desktop benutzen, aber da brauchst du das Startmenü trotzdem nicht.
Ja, ich bin Linux-Benutzer, ich benutze eine Kommandozeile,
aber genau,
ich brauch's mir nicht zu erklären. Aber genau das, was Fabian anspricht, ist mein Problem. Mein Problem ist, dass ich die Kacheln eine super Idee finde, und zwar auf Smartphones finde ich das eine richtig tolle Idee und selbst auf Tablets. Aber ich finde es halt, die Kacheln sind auf den Desktop gewandert, aus meiner Sicht, weil Microsoft wollte, dass alle Kacheln gut
alles
finden, dass alle sich Windows-Phones kaufen, dass alles gleich aussieht.
Die Strategie dahinter ist ja erstmal egal. Also zwei Punkte.
Stopp. Nee. Und das ist aber nicht das, was der Nutzer eigentlich will. Der Nutzer will keine großen Kacheln auf einem Desktop, den ich mit einer Maus
bediene. Den Nutzer gibt es sowieso nicht, offensichtlich.
Es ist ja nicht nur, dass Microsoft das macht. Also Ubuntu macht im Moment bei Linux genau, also die machen genau das Gleiche. Die wollen eine Oberfläche auf dem Desktop, auf dem Smartphone und auf dem Tablet. Und das setzt sich einfach nicht durch, weil die Idee nicht funktioniert.
Ihr geht von dieser Strategie aus und kritisiert diese Strategie.
Und dazu mal zwei Sachen. Also erstmal finde ich es interessant, dass du den ganzen Zusammenhang dein Problem nennst, weil ich das genauso sehe, dass es ein Problem des Nutzers ist oder man es zum Problem machen kann. Das ist kein Problem des Programms, das ist nicht schlecht gemacht.
Wir müssen den Nutzer einfach Gehirn waschen.
Und zweiter Punkt zum Thema Größe, irgendwie Platzverschwendung. Die Kacheln lassen sich ja auf die Größe einer Verknüpfung verkleinern. Und dann kannst du genauso viele Verknüpfungen auf den Kacheloberfläche hauen wie auf deinen Desktop.
Aber du siehst doch jetzt, was allein das, was Microsoft jetzt mit Windows 8.1 Update macht, da sieht man, die holen jetzt wieder die ganzen Mausbedienungen in diese Kacheloberfläche. Es ist völlig
inkonsistent. Das ist wieder ein anderes Thema.
Du hast drei verschiedene Stellen, wo du irgendwie, glaube ich, eine App zumachst, du hebst App, also diese Vermischung. Wenn ich da das Sagen hätte, ich würde Folgendes machen. Ich würde sagen, die Kacheln sind ein Launcher, der ist bei Tablets standardmäßig der Standard-Launcher und auf dem Desktop kann man den zuschalten, wenn man verrückt genug ist, das gut zu finden auf dem Desktop. Und dann ist okay, aber der ist standardmäßig aus oder vor allem kann ich ihn standardmäßig rausnehmen. Und dann wäre mir das alles
oder so teilen, wie es Apple macht.
Aber mir das aufzuzwingen, so eine Kacheloberfläche, das
tun sie doch gar nicht. Du kannst jetzt schon auf den Desktop direkt hochrufen.
Ich kann jetzt schon auf Linux oder...
Nein, du kannst jetzt schon direkt auf den
Desktop hochrufen. Hast du mal ein Tablet oder vor allem ein Notebook mal benutzt? Du fällst immer wieder auf diese Kacheln.
Nein.
Du stolperst
und wenn du da direkt reinbootest und keine Apps benutzt, keine Kachel-Apps,
dann... Wenn ich jetzt mal mit der Maus irgendwo hin an die Seite fährst, dann öffnen sich wieder die anderen Menüs.
Also du musst dir schon deine Anwendung halt irgendwie entweder auf den Desktop legen oder in die Taskleiste. Also du musst Dinge tun. Ne?
Das musst du ja bislang auch immer, dass du schnell rankommst.
Ne, das Startmenü hat ja gelernt. Das hat ja
Wie viele Klicks brauchte man beim Startmenü, um ein Programm zu starten? Meistens drei Klicks?
Meistens zwei, weil die Sachen, die man oft benutzt hat, sind ja nach oben gewandert.
Immer noch einer mehr als mit einer Kachelverknüpfung.
Und du hast
musst du auch erstmal hin.
Also und du hast das Suchfenster dort ja auch gehabt, indem du wo du Apps genauso
wie... Ja, aber wenn du das Suchfenster ständig benutzt, dann brauchst du das Startmenü nicht mehr, weil du die Programme sowieso durch die Eingabe
Das ist dann einfach irgendwo Geschmackssache, ob ich so einen Suchbegriff ins Startmenü oder in diese Kacheloberfläche eintippe, ist letztendlich... Ist die gleiche Mechanik, es sieht nur irgendwie doof aus, wenn ich eigentlich im Desktop arbeite und dann auf diese Kacheloberfläche runterfalle oder wie auch immer. Also es sieht einfach anders aus und durch diese neuen Geschichten, die jetzt drin sind, es ist einfach inkonsistent. Wir haben gestern einen Kollege, der hat normalerweise seine Taskbar links angeklebt, das ist er halt so gewohnt. So, jetzt hat er da die Taskbar und hat gleichzeitig noch die History der Apps und das ist krude. Und auch die Apps im Fenster, die es dann geben wird, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie...
Also ich habe die Taskbar rechts in der Seite und habe da keine Probleme mit dem Menü. Ja.
Also ich habe jetzt ungefähr 5 Minuten parallel versucht, dieses Video zum Laufen zu bringen. Es klappt nicht, aber wir haben hier einen Screenshot. Vielleicht können wir den nochmal einbringen, wie das sich jetzt Microsoft so ein bisschen vorgestellt hat. Das sieht man jetzt nicht richtig gut. Man hat ein Startmenü und dann aber noch die Kacheln, weil man ja bloß nicht die Kacheln...
Ich finde das eigentlich... Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass diese Mischung aus beidem, diese Vermischung Schwachsinn ist.
Nein, ich hätte jetzt gesagt, das sieht eigentlich ganz gut aus.
Hast du kein Windows eigentlich
mehr angefasst? Du bist auch Linux, oder? Oh, ich spiele auf Windows. Also ich benutze Windows 7, ich finde das gar nicht schlecht. Was hast du gegen das Startmenü? Hast du irgendwie ein Kindheitstrauma?
Ich finde nur, das neue Konzept finde ich auch brauchbar und... Also wie gesagt, also wo wir uns zumindest einig sind, ist halt, dass Microsoft das konsequent verfolgen sollte. Das habe ich auch in meinem Kommentar geschrieben als letzten Satz. Meinetwegen, dann macht das Startmenü wieder rein und dann schmeißt aber bitte diese Kacheln und die...
Das unterschreibe ich. Da gebe ich dir recht.
Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe einfach, dass Mausbedienung und Touchbedienung zwei Paar Schuhe sind. Und die muss man auch mit zwei unterschiedlichen... Designs oder Paradigmen einfach abdecken.
Aber das widerspricht ja nicht dem, was ich gerade meinte. Also meinetwegen dann auf Touch-Geräten dann ein Betriebssystem formen, die halt. Also ich finde es zum Beispiel ganz konsequent, wie Apple das macht, da kann man auch drüber diskutieren. Aber dass halt in einem Mac OS bislang einfach es keine Touch-Bedienung gibt und es funktioniert, weil man halt generell
auch
einen Trackpad oder. Aber das funktioniert oder eine Maus verwendet. Und also vielleicht sieht man auch schon dann hier an unserer Runde, was Microsofts Problem ist, dass es halt so viele Nutzer mit so vielen verschiedenen Anforderungen und Vorstellungen gibt von einem idealen Betriebssystem Und entsprechend Microsoft sich, glaube ich, auch noch einfach noch nicht so richtig traut, zu einer Strategie
ich,
zu
ich stehen. Weiß nicht. Ich
glaub, weil halt bestimmt 2 von 4 Leuten bei uns ich, jedes Mal verloren
ich glaube, die haben zu der Strategie gestanden. Microsofts Problem ist, dass die sowas durchsetzen.
Die wollten
und das, genau, ja,
die
und das dann
das
nicht.
Durchsetzen und es ist halt in der Industrie einfach nicht
genau, und aber Apple, wenn die sowas machen, dann halten die das auch durch. Microsoft geht dann irgendwann hin und hört auf seine Kunden.
Ja, bei Apple hast du halt Gläubige und nicht Nutzer.
Naja.
Gut. Ja, es, ja. Gibt, es gibt halt wenige Firmen, wo, wo eben, wie ich sagte, 5000 ja. Apple-Arbeitsplätze sind oder so, ne? Mhm.
Ja. Okay, ich glaube, da ist viel Diskussionspotenzial immer noch da. Vielleicht müssen wir auch einfach mal das Update alle ein bisschen, also bis auf den Linux-User, mal ein bisschen ausprobieren und, und uns nochmal angucken und nochmal dann drüber nachdenken. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zum zweiten Thema, ein Online-Thema. Und wenn Fabian dabei ist, dann wird es ja immer...
Gruselig.
Ist ja immer... Alles im Argen.
Also diesmal ist wirklich schlimm. Wir haben darüber diskutiert, ob wir das so nennen sollen. Wir haben es SSL-GAU genannt, weil es wirklich ein Riesenproblem ist. Also
größer anzunehmender Unfall.
Ja, schon wirklich fast. Also es ist ein wirklich großes Problem.
Was denn?
Es geht darum, SSL ist ja verschlüsselter Internetverkehr. Da machen wir ja viel drüber, Internetbanking. Es gibt eine Bibliothek, die heißt OpenSSL. Das ist eine Open-Source-Bibliothek, die wird von 2/3 aller Server, die sichere Internetverbindungen machen, benutzt. Die hat ein Protokoll, das nennt sich Heartbeat. Das ist dazu da, um diese Verbindung am Laufen zu halten. Also ich als Client schicke dem Server ein Datenpaket, ist egal, was da drin ist. Der Server schickt mir das gleiche Datenpaket zurück, um mir zu sagen, die Verbindung ist okay. So, und das haben die halt in OpenSSL vor 2 Jahren oder so implementiert. Und diese Woche kam, ich glaube, also Sicherheitsforscher haben das gefunden, einer war von Google, die haben das super benannte Heartbleed, sie haben so eine Seite gemacht, heartbleed.com, und haben das gesagt, da gibt es eine richtig schlimme Lücke. So, die Lücke funktioniert so, ich habe da mal so eine Grafik mitgebracht. Also, die funktioniert so. Ich als Client schicke dem Server ein Paket. Die maximale Größe dieses Paketes genau, ist 16K. Ja. Ich schicke dem einfach nur ein Byte als Client. Ich sage ihm aber, das Paket ist 16K groß. So, was der Server jetzt machen muss, ist, er muss das ja in den Speicher kopieren, bei sich, und dann wieder rauslesen, und weil er ein anderes Paket zusammenbauen muss, das er mir zurückschickt und das da wieder reinschreibt. So, der schreibt das eine Byte in den Speicher. Und beim Rauslesen glaubt er mir, das Paket wäre 16K groß gewesen, ohne eigentlich zu checken, was habe ich denn da gekriegt. So, und dann geht er hin, fängt bei dem einen Byte an, was ich ihm geschickt habe, und liest 16K aus.
Was immer da gerade in dem
Feld genau. steht. Das, was daneben steht, kommt dann mit da rein, das packt er in ein Paket und schickt mir das. So, das ist deswegen so ein großes Problem. Das ist natürlich ein Buffer-Overrun, aber es ist kein typischer Buffer-Overrun, weil das Programm nicht crasht. Du kannst als Serverbetreiber nicht feststellen, dass das gerade passiert ist. Und dazu kommt noch, OpenSSL hat sein eigenes Malloc, also seine eigene Speicherverwaltung. Das heißt, das, was daneben ist, neben dem, was ich da in den Speicher geschrieben habe, ist nicht irgendein Programmcode, nicht irgendwelche Daten, sondern es sind OpenSSL-Daten.
Okay.
Es sind Betriebsdaten von OpenSSL, das heißt, das sind im Zweifel alles verschlüsselte Informationen, Passwörter, Keys. Du kannst halt zu so einem Server, das Gute ist, das Internet hat wirklich gut reagiert. Die Server sind jetzt fast alle gepatcht. Alle Linux-Distributionen hatten das innerhalb von ein paar Stunden gepatcht. Aber du kannst halt hingehen und, weiß ich nicht, du kannst, glaube ich, zum Beispiel bei Yahoo denen einfach so ein Paket schicken und dann hast du irgendwas zurückgekriegt. Und dann hat sich da gerade ein Nutzer angemeldet und du hast sein Passwort gekriegt.
Und du hast nicht nur mein eigenes Passwort oder so, sondern egal, was da gerade
passiert egal, was ist,
das da heißt passiert. Auch, was, wer sich darum eingemeldet hat. Ja. Und wo ist das überall im Einsatz gewesen?
Ziemlich überall.
Also das heißt, wenn ich bei meiner Bank das gemacht habe, habe ich dann vielleicht auch
Bankpasswörter.
Genau.
Was das ein bisschen mitigiert, ist, dass du halt keinen wirklich gezielten Angriff fahren kannst. Du kannst nur tausende so Pakete losschicken. Du kriegst alles, was da im Speicher steht.
Das heißt, für jedes Paket kann die Antwort ein bisschen anders aussehen. Ich kriege da nicht jedes Mal.
Aber ich kann nicht sagen, ich will Hajo angreifen. Ich muss schon, wenn du dich gerade bei der Bank anmeldest, denen dann auch in dem Moment genau ein Paket schreiben.
Dass meine Daten halt gerade zufällig in dem Speicher sind, an der Stelle, wo dieses eine Byte gespeichert wird.
Gut, aber im Zweifelsfall ist mir ja wurscht, wer da jetzt kommt, wem sein Konto ich
ausräume. Ja, was wir gestern erfahren haben, ist, die IFF hat, da hat einer Logdaten ausgewertet und gesehen, dass es ein Botnet wohl gibt, was das schon seit Monaten ausgenutzt hat. Also was wirklich im Internet einfach Daten mitgeschrieben hat. So, das Problem dabei ist, das scheint ein Botnet zu sein, was sonst auch IRC-Chat abhört. Was halt so, wo die ganzen Programmierer und die ganzen Freaks, ne, wir Linux-User, wir nutzen das noch.
Wer hört denn IRC-Chat so
genau,
ab gerne?
Jetzt ist die Frage, wer hört das ab? Das sind wahrscheinlich keine Cyberkriminellen, weil die würden irgendwas mit Banken machen. Das scheint eher no such agency oder so zu sein. Also wir wissen es nicht. Es ist ein richtig, richtig heftiger Bug. Uns haben ganz viele Leute gefragt, was soll ich denn jetzt tun? Ganz viele Sicherheitsexperten haben im Internet gesagt, alle Passwörter ändern. Mein Ressortleiter Jürgen Schmidt hat dazu einen Kommentar geschrieben bei Heise Online und gesagt, das ist natürlich jetzt, es ist einfach für einen Sicherheitsexperten zu sagen, ihr sollt alle eure Passwörter ändern, aber so ganz so einfach ist es halt nicht. Also dann bin ich als Sicherheitsexperte aus dem Schneider. Aber wir hatten vor einer Woche das BSI-Problem mit den ganzen E-Mails. Da solltet ihr alle eure Passwörter ändern. Sollen wir die jetzt wieder ändern? Ich meine, sowas passiert jetzt ständig.
Ja, und vor allen Dingen, ich meine, wenn ich mein Passwort ändere, weiß ich ja noch gar nicht, keine Ahnung, bei meiner Bank, weiß ich ja noch gar nicht, haben die ihre Server schon gepatcht oder gebe ich denen mein neues Passwort schon in die gleiche Lücke wieder rein?
Banken sollten jetzt gepatcht haben, also als Serverbetreiber sollte man auf jeden Fall auch seine Zertifikate auswechseln, weil es kann sein, dass irgendeiner die Zertifikate, die Private Keys abgegriffen hat. Das machen die jetzt, aber auch ganz viele CAs haben schon gesagt, wir bieten die umsonst an, damit die nicht alle wieder die Zertifikate bezahlen müssen. Aber also ich persönlich würde vielleicht die wichtigen Passwörter ändern. Also wenn da wirklich Geld dran hängt. Andererseits, wir hatten auch Stimmen in der Redaktion, die haben einfach gesagt, pass mal auf, ich mache mir da gar keinen Kopf, wenn jetzt auf meinem Konto irgendwie Geld abgehoben wird und die finden raus bei der Bank, dass das diese Lücke war, dann ist da schon, könnte man schon sagen, dass die Bank dafür haftbar ist.
Ja, weil es ist ja auch echt ein blindes Vertrauen. Ich meine, es ist ja nicht nur die Bank. Ich meine, ich habe irgendwo mein PayPal-Konto mit drin, ich habe irgendwo noch andere Sachen, das sind private Daten. Wenn das jetzt wirklich die Geheimdienste sind, dann sind das vielleicht auch dann ist das vielleicht mein E-Mail-Konto. Ich meine, das ist auch alles.
Ja, also über solche Sachen.
Ich meine, das ist ja nicht nur
muss man
das, was meine Bank macht, sondern das ist halt auch das, was ich an privaten. Also es ist ja alles.
Ja, ich würde sagen, wenn du dir Sorgen machst über so ein Passwort, über so einen Account, änder das Passwort. Aber änder nicht alle, weil das macht einfach. Also ich meine, man hat ja so tausend so Foren und irgendwelche, wo man einmal gepostet hat. Ich meine, wie wichtig ist das?
Naja, ich glaube, der wichtige Tipp ist einfach, und der ist ja jetzt nicht neu im Zusammenhang damit, dass man eben dasselbe Passwort bei unterschiedlichen Diensten verwendet.
Das haben wir schon bei der BSI-Sache gesagt. Also wir machen das alle, machen wir uns da nichts vor. Ich habe das auch schon gemacht.
Mama, bitte, nicht dasselbe Passwort.
Du lachst, meine Mutter war einfach bei dem BSI-Ding übrigens betroffen. Da habe ich ihr schon gesagt, du musst die Passwörter ändern. Jetzt nochmal, ich meine, also wir machen das alle. Wenn man das macht, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man das vielleicht mal ändern sollte, wo man sich mal so den Impuls jetzt
gekriegt hat. Impuls.
Ja, das Nervige vor allen Dingen, wenn es heißt, mal eben Passwort ändern. Klar, ich ändere mein Mail-Passwort. Das heißt, ich habe das auf dem PC zu Hause, auf dem PC im Büro, auf meinem Handy, auf irgendeinem Tablet. Überall habe ich einen Client, der sich da automatisch anmeldet und überall muss ich das Passwort neu ein.
Mail ist übrigens ein gutes Stichwort. Also die ganze Berichterstattung, die wir im Internet hatten darüber, war jetzt halt, Server, ganz wichtig, SSL und so. Aber das betrifft auch Mail. Also die ganzen Mails, aber da haben total, total viele Leute überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das auch den ganzen E-Mail-Verkehr betrifft. Also das ist schon eine wirklich heftige Lücke. Also Bruce Schneier, hier der Chuck Norris der Security, hat irgendwie gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10 ist es eine 11. Okay. Also ich finde es nicht ganz so schlimm, weil es wirklich zufällige Sachen, also das ist jetzt nicht so ein Geheimdienstproblem, das ist ein Geheimdienstproblem. Es ist jetzt nicht, also ich kann Achim angreifen. Also
ja, aber es ist halt schon im Grunde genommen so, sag ich mal, man kann durch ein Schlüsselloch gucken. Man weiß zwar nicht, was man dahinter findet, aber man kann halt irgendwie, ja.
Und vor allem konnte man das, wenn man von der Lücke wusste, das über Monate, vielleicht Jahre lang machen, ohne dass das irgendeiner gemerkt hat. Das ist das wirklich Schlimme. Der Serverbetreiber.
Sind Daten gesammelt worden seit Jahren.
Ja, das ist ein Protokoll, das ist so, das soll so funktionieren. Da ist kein Log-File, wo irgendwie reingeschrieben wird, hier, der schickt mir gerade einen Heartbeat. Also das ist einfach scary.
Okay, vielleicht sollten wir dich nicht mehr in der Sendung mit dabei haben. Ich will das eigentlich alles gar nicht hören. Aber das heißt also schon Passwörter nochmal vielleicht unter Umständen ändern an den Stellen, wo es wichtig ist, aber auch nicht völlig in Panik geraten.
Genau.
Und okay, ich brauche jetzt nochmal ein schönes Thema. Hannes, du hast, glaube ich, ein schönes dabei. Ja. Du hast zwei Smartphones dabei, die testest du gerade nicht, also die sind noch nicht in der neuen drin, sondern die kommen... denke ich mal, ins nächste Ausgabe, Heft.
Ja, genau.
Und sind ja doch so mit die am meisten beachteten Geräte in diesem Jahr so bisher, ja, würde ich sagen, oder?
Ja, also ich kann jetzt auch schon sagen, mit Recht. Ich habe hier einmal Samsung-Spitzenmodell, das S5. Sieht man jetzt relativ wenig, schwarzer Klotz. Mit Pulssensor und allerlei Spielereien ansonsten noch. Und halt der Konkurrent des HTC One M8, in Klammern M8. Wieder unheimlich geschickt gewählt, der Name, mit Alu-Gehäuse etc. Und ja, an sich halt einfach High-End-Geräte mit super Hardware, wunderschönen Full-HD-Displays, einem Prozessor, der schneller ist als alle anderen, dieser Snapdragon 801, der auch vor kurzem vorgestellt wurde etc. Also so von den Grunddaten her halt, ja, macht man nichts falsch mit den Dingern erstmal.
Du klingst ja bisher noch nicht so enthusiastisch.
Ja, es ist halt so, also wenn man jetzt den Vorgänger von den Dingern hat, also das One oder das S4 so, dann findet man halt auch keinen Grund, sich das jetzt unbedingt zuzulegen. So, es ist jetzt nicht so ein Killer-Feature dabei. Aber es sind Spitzengeräte, die man, wenn man die für einen ordentlichen Preis bekommt, momentan kosten die noch über 600 Euro. Das gibt's auch seit Freitag hier zu kaufen, das S5. Macht man halt nichts falsch mit so.
Genau, das One gibt es auch schon, ne?
Genau, das One gibt es auch schon zu kaufen, soweit ich weiß. Ja. Und das ist den Herstellern, glaube ich, auch bewusst, dass es halt einfach zwar gute Geräte sind, aber jedes Mal halt wieder über diesen Full-HD AMOLED oder Full-HD Display zu referieren oder zu sagen, ja, wir haben den schnellsten Prozessor, kommt bei den Kunden, glaube ich, nicht mehr so an. Sondern man muss sich halt so Kleinigkeiten ausdenken, dass man halt wieder ins Gerede bekommt.
Welche sind das so bei denen?
Genau, und das One, da hat HTC hier in die Kamera, da hat gleich hinten haben die gleich zwei Kameras eingebaut. Zwei Linsen, das ist die eigentliche Kamera mit 5 Megapixel nur. Und hier drüber ist noch eine zweite. Und die einzige Aufgabe von der zweiten ist eigentlich, zu schauen, wie weit Objekte von der Kamera entfernt sind. Also wenn ich jetzt hier auf unseren Godzilla fotografieren würde und dann den Hintergrund noch habe, würde die halt feststellen, okay, hier vorne ist der Godzilla und dahinter ist der Hintergrund, dazwischen ist noch der Laptop etc. Dafür ist die zweite Linse da. Und was man damit anfangen kann, ist im Nachhinein, kann man so eine Art Unschärfefilter auf die Objekte legen. Also wie von einer Spiegelreflexkamera. Wenn man ein gutes Objektiv hat, hat man ja auch so ein...
Bokeh nennt
so
man das, glaube ich, als Fotograf. Wie
bitte? Bokeh, ja? Okay, oh, das kenne ich nicht. Auf alle Fälle so den Hintergrund zum Beispiel unscharf zu stellen bei einem Teleobjektiv und den Vordergrund scharf zu stellen. Das geht halt mit solchen Objektiven normalerweise nicht. Macht HTC dann künstlich und man kann das im Nachhinein erst wählen. Also ich kann das Programm jetzt gerade nicht zeigen, aber... Also
in Instagram eingebaut.
Ja, noch schicker als Instagram schon noch. Also wenn man das Foto dann hat, dann tippe ich einfach auf ein Objekt und das wird dann scharf, alles andere unscharf. Oder hier könnte ich dann auf den Laptop, genau.
Habe ich gerade genau gesehen.
Ja, ist so unscharf geworden, ne? Ja. Genau. Und das kann man halt alles im Nachhinein bearbeiten. Das ist immer noch ein Filter und wenn jemand ein bisschen sich mit Fotos auskennt, erkennt man das auch immer. Aber so für ein Facebook-Foto oder so ist es eigentlich ganz cool. Also die HTC zeigt so Beispiele von einem Konzert, wo man halt so Sänger hintereinander hat und dann schaltet man den einen scharf und den anderen. Bei kleineren Objekten, also wenn man so eine Baumkrone rein fotografiert, wird schwierig. Da versagt dann so der Filter, da schaltet der so ein bisschen falsch. Aber so als nette Spielerei funktioniert jetzt ganz gut. Aber
bei einem Porträt den Hintergrund ein bisschen unscharf
machen. Genau, genau für sowas. Also wenn sich das Objekt so klar absetzt vom Hintergrund, funktioniert das.
Da funktionieren auch beide Kameras gleichzeitig, die Rückkamera
und... Ja, genau, ja, das können die mittlerweile alle.
Das ist nichts Neues.
So. Ja, da aber bin ich zu weit hinterher. Ich bin da total begeistert.
Das ist die Narzisstenfunktion.
Das ist cool. Wo kommt denn dein Smartphone so?
Nexus. Der Nexus kann da
geht nicht.
Also noch kurz aufs S5 zurückgekommen. Die müssen sich natürlich auch irgendwas ausdenken. Ne? Haben halt wieder einen supergeilen AMOLED-Bildschirm, der super klare Farben und Kontraste zeigt. Nicht ganz so scharf wie das, obwohl es die gleiche Auflösung hat. Aber echt ein schickes Teil. Manchmal ein bisschen unnatürliche Farben. Also bei uns teilen sich ja die Meinung auch immer. Wir teilen
uns immer ein bisschen drüber. Ich finde es echt irre gut, also von Farben her.
Ja, genau. Aber manche bevorzugen halt auch das LCD. Und was Samsung halt macht, ist vorne einen, in den Home-Button, ähnlich wie Apple, halt einen Fingerabdrucksensor einzubauen. Der funktioniert ein bisschen anders als bei Apple. Man muss da nämlich rüberstreichen. Das macht er jetzt nicht gerade. Aber
ja, super.
Man kann den nicht einfach nur auflegen, sondern muss halt jedes Mal so rüberstreichen. wenn man es wie ich zum Beispiel mit dem Daumen macht, funktioniert das, gibt es viele Fehlermeldungen, das ist nicht so schön. Ups, so. Wenn man es wie die Kollegin hier mit dem Zeigefinger macht, funktioniert das besser, aber an Apple kommt das noch nicht so ganz ran. Ist noch einfach zu unzuverlässig. Dafür als zweites Feature gibt es noch einen Pulssensor hinten. Das kann ich mal vorführen.
Was macht der?
Der misst deinen Puls.
Was ein Pulssensor macht. Ja.
Wenn ich ja jetzt mit dem Puls wolltest du das noch nicht mit deinem
Smartphone machen? Pulsgewehr. Achso, ich dachte, das wäre für hier Pulsgewehr von Alien auf. Hier. Pulssensor.
Und manchmal funktioniert es auch.
Also man muss vielleicht dazu sagen, es dauert recht lange und ich finde es sehr kompliziert.
Jetzt sagt der Blutdruck zu hoch, oder was? Also ist jetzt nichts, was einfach beim Joggen den Puls misst oder so. Ja,
also jetzt sieht man schon, da gibt es die Fehlermeldung.
Er sagt, Hannes ist tot.
Und er sagt auch immer...
Du bist zu verschwitzt in der Sendung.
Ja, ich bin immer irgendwas. Ich drücke zu doll, zu wenig, zu kurz, was auch immer. Dead, Jim. Ja. Da steht auch, bleiben Sie ruhig. Und
bleiben Sie ruhig.
Und von 70, als du angefangen hast zu reden, fängt es an. Nee, und bleiben Sie ruhig und reden Sie nicht und bewegen Sie sich nicht, aber man darf eigentlich gar nichts. Für den Sport eigentlich sich das nicht, ist das erste.
Genau, man möchte laufen und während des Laufens irgendwie den Puls messen, das geht halt nicht. Was ich aber noch ein
spannendes... Vielleicht cool für so ein Dating oder sowas. So als Gag, aber,
was ich ganz spannend finde, ist noch, dass auch wassergeschützt ist. So,
ja, stimmt. Und,
weil das ist so eine Sache, die ist nichts, womit man die Leute aus dem hinterm Ofen herlocken kann, aber was einem im Alltag halt doch mal was bringen kann. Und deswegen... Ja, ich finde es immer auch so ein bisschen unfair, den Herstellern gegenüber immer zu erwarten, dass sie jedes Mal irgendwie ein krasses neues Feature haben. Die Geräte, finde ich, sind super.
Nee, genau, also wie am Anfang gesagt, ne, das ist halt die Standard-Features, das, worauf es eigentlich noch beim Smartphone ankommt, dass das Display irgendwie gut ist und dass die nicht ruckeln, dass die Laufzeit lang ist und so weiter. Gibt es keinerlei Kritik an den Geräten in dem Bezug auf. Nur den Kleinkram, dieses Spielzeug, was sie halt eingebaut haben, braucht man jetzt nicht unbedingt und funktioniert auch nicht.
Kann man telefonieren mit den Dingern?
Ja, ich frage nochmal.
Also müssen wir vielleicht mal ausprobieren. Ja, machen wir schon immer noch. Aber klar, uns geht es tatsächlich im Test auch so, dass das immer so die Sache ist, wo man denkt, oh ja, Mist, wir müssten ja auch nochmal telefonieren. Weil das unserem Nutzer-Case von dem Telefon halt nicht mehr so entspricht. Und wenn ich zum Beispiel am Future Day hatte ich, ich teste ja auch Smartphones, Future Day hatte ich, habe ich letztes Mal schon erzählt, hatte ich Jungs und Mädchen da, die mit mir Handys getestet haben. Und das war auch so, als ich die gefragt habe, was macht ihr mit euren Handys, dann kam Instagram, Surfen, Musik hören und dann am Ende irgendeine noch so, ah ja, und telefonieren. Also das scheint auch bei vielen
Bitcoins
Leuten... Bitcoins berechnen war jetzt nicht so dabei. Okay.
Ja, also...
Die wissen es noch nicht.
Gibt es einen Trojaner für? Gibt es einen Trojaner, der Bitcoins berechnet, auf dem Handy?
Ja. Nein, die sind auf Dogecoin.
Ach stimmt, das habe ich ja auch, ja.
Dogecoins.
Gut, neue Handys.
Ja, also wer Details wissen will, ne, Test in der nächsten CT.
Okay.
Ist nicht alles super an den Dingern. Die haben so Kleinigkeiten, die haben vielleicht noch nicht so ganz gefallen. Aber grundsätzlich echt starke Geräte wieder.
Okay. Das ist doch schön. Eigentlich ist doch mal was Schönes.
Ja, absolut.
So, was anderes Schönes.
Ich habe ein lustiges Thema mitgebracht.
Du hattest doch schon. Du hast noch ein Thema mitgebracht. Soll ich mal das.
Der Goat Simulator. Das ist. Es ist ganz lustig. Es ist entstanden aus einem Witz bei Reddit, wo einer gesagt hat, wir haben jetzt schon alle Simulatoren, gerade wir Deutschen sind ja voll dafür bekannt, dass wir so Bauernsimulatoren und sowas alles mögen und auch kaufen. Da hat irgendeiner gesagt, ja, wir müssen eigentlich mal einen Simulator von einer Ziege machen. Und dann hat so einer von dem Entwicklerstudio gesagt, ja, dann mache ich das jetzt. Und es gibt es jetzt auf Steam, es kostet irgendwie 10 Euro. Ich habe es mal gekauft, weil ich gedacht habe,
geil.
Muss ja schrecklich sein.
Allein schon wieder die Zunge raushängen.
Ja, meine Freundin meinte irgendwie, es ist programmiert, als wärst du auf, also sie waren auf jeden Fall irgendwie auf Drogen, als sie es programmiert haben. Es wirkt wie ein relativ plump programmiertes GTA, ohne Waffen, ohne Missionen und ohne Story.
Da gibt es auch schon Clipping-Fehler.
Es gibt Clipping-Fehler ohne Ende. Das ist aber alles egal. Es gehört irgendwie alles zum Spiel. Also die haben ein Achievement dafür, dass das Ding abstürzt.
Das Programm abstürzt.
Also wenn man das Video noch irgendwann gehe ich mit dieser Ziege eine Leiter rauf an so einem Kran, aber es ist ja auch egal. Es ist total irre, weil eine Ziege kann ja keine Leiter hochgehen. Die gleitet dann einfach an der Leiter hoch und währenddessen...
Das Auto hängt gerade an der Zunge, ne?
Ja, du kannst mit der Zunge halt Sachen rumschneiden. Ja. Das Schöne daran ist, niemand stirbt, auch die Leute nicht.
Stirbt die Ziege
stirbt nicht. Okay. Also es ist kein Blut. Du wirst jetzt, wenn du jetzt mal gleich siehst, ich jag jetzt
Es geht ja darum, viel Zerstörung anzubringen.
Genau, ich jag jetzt gleich da die Tankstelle in die Luft. So, boom. Auch sehr schön das Achievement. Michael Bay ist ganz toll. Also es ist, die haben sehr viel Insider-Humor. Du kannst irgendwie, du kannst bei dem, die haben das Entwicklerstudio eingebaut, da kannst du reingehen, dann haben die oben Flappy Goat kannst du spielen. Du kannst irgendwie so eine Satanistenbeschwörung machen, indem du da irgendwie ein Opferst, irgendwelche Ziegen, und dann kommt irgendwie Blood for the Blood Goat als Achievement. Also die haben schon. Also
das ist eigentlich eine riesige Satire.
Das genau, Spiel, das oder? Ist eine riesige Satire, aber es macht, ich weiß nicht, warum es Spaß macht. Es macht unheimlichen Spaß. Okay. Es ist einfach total albern.
Fuck the police.
Genau. Ey, ja, das ist ein
NWA-Lied noch.
Ja, das ist halt alles sehr, sehr Humor ist schon sehr interessant. Ich finde es einfach nur albern. Ich habe es aber stundenlang gespielt und aus irgendeinem Grund macht Spaß.
Wo bist du da jetzt gerade drin?
Was da, ist das ist ein Anti-Gravity-Testing-Lab.
Da wie sind, in jedem
genau, da sind so Ventilatoren drin. Da kannst du mit der Ziege durch die Gegend fliegen. Das ist super.
Du hast noch was an der Zunge, ne?
Also die Zunge hängt immer so raus. Ja, nee, ich habe ja manchmal schleppe ich da auch Zeug mit mir rum.
Also es gibt zwei Funktionen eigentlich nur, ne? Es gibt
anlecken und mit dem Kopf anstoßen, dann explodiert also. Du kannst Leute weckern, du kannst eine Taste drücken, dass du so einen Ragdoll-Modus hast, wo die Ziege dann einfach wie so eine... Wie
die
so
klappt eine, dann zusammen.
Ja, genau, die klappt dann zusammen und fliegt durch die Gegend. Also es ist total übertrieben. Aber es macht echt Spaß.
Ich dachte, das wäre irgendwie ein April-Scherz.
Das ist am 1. War's April rausgekommen und wir haben da auch eine Review drüber geschrieben bei Heise Online und die Leute haben auch erst gedacht, das wäre ein April-Scherz.
Okay, das Wichtigste... Wo kann ich es kaufen und was kostet es?
Es gibt es bei Steam für 10 Euro. Okay. Also du kannst es auch kaufen.
Ja, das Wochenende ist gerettet.
Ne? Ja, es macht unheimlich Spaß.
Cool. Okay, in dem Sinne würde ich sagen, wenn ihr mit dem Podcast durch seid, dann spielt doch ein bisschen Goat Simulator. Es scheint sich zu lohnen, oder?
Ich kann es nur empfehlen.
Okay. Und würde sagen, dann sind wir für heute fertig. Nächste Woche gibt es eine neue CT, die 10. Darin wieder spannende Themen und da werden wir auch wieder drüber reden. Hier bei CT Uplink. Definitiv. Bis nächste Woche. Ciao.
CT Uplink.